Ich wünsche mir manchmal auch mehr Weisheit und manchmal würde ich mir auch wünschen, es wäre so einfach wie bei Salomo. Stellt euch vor, jemand kommt zu euch und bittet euch um Rat. Was tut ihr? Sehr guter Anfang, ja. Sehr guter Anfang. Und dann sagt ihr, wenn ihr zugehört habt, tut mir leid, ich kann dir nicht raten, du musst zum Pastor gehen. Also dann, Kurt wird sich bedanken. Nein, wenn euer, oder vielleicht ein bisschen näher, wenn jemand aus der Familie, vielleicht euer Kind oder so, euch um Rat fragt, Papi, Mami, was soll ich tun in dieser oder jener Angelegenheit? Auf was zielt ihr hinaus? Spielt es nicht mal so eine Rolle, um welches Thema das geht, also wen sie heiraten wollen oder sollen oder welches Auto sie kaufen wollen oder sollen, egal. Wohin zielt euer Rat, den ihr geben würdet, falls ihr raten würdet?
Dass es ihnen wohl geht.
Dass es ihnen wohl geht und dir dann auch.
Dass es nach Gottes
Willen,
dass er das so führt, dass sie ihn fragen, auch dass, ja, oder gemeinsam, dass wir gemeinsam Gott fragen, was möchtest du, was ja, führe du uns.
Gut, also es soll dem Ratsuchenden gut ergehen mit dem Rat, den ich ihm gebe, und es soll nach dem Willen Gottes gehen, okay, noch? Wie? Ja, das ist eben, ja, dass es eine gute Auswirkung hat, gell, genau. Und rechtens ist, guter Punkt, ja, genau, ja. Also, ihr habt schon alles beantwortet. Ich kann eigentlich jetzt so weise sein und mich widersetzen. Ich muss nichts mehr dazu sagen, aber das ist, und dann könnte man dann sagen, der Rat war weise, wenn das alles zutrifft. Würdet ihr das dann von euch behaupten, Roland? Wenn du jetzt einen Rat gibst und der wäre gut und rechtens und nach dem Willen Gottes und zum Wohl des Ratsuchenden, war das dann ein weiser Rat? Ja, er sagt ja, ganz selbstbewusst. Ja? Wir Christen sind doch manchmal so, ja, ich weiß nicht, also ja, es könnte ja sein, aber ich denke vielleicht so, oder, ja, man muss noch bedenken, oder ja, vielleicht aber auch so, aber ja. Das ist die Definition von Weisheit. Was ist das Ziel der Weisheit? Weisheit zielt immer auf das Bestmögliche, auf das höchst Erreichbare, also auf das höchste und beste Ziel von einer Angelegenheit. Und zwar unter Beachtung von allen Umständen oder allen Faktoren. Also wenn man eine Entscheidung treffen will, da gibt es ja dann ganz viele Faktoren. Und der Weise weiß auch genug, um diese Umstände dann auch zu berücksichtigen. Oder? Und dann gibt es ein bestmögliches Resultat, vielleicht mit ein bisschen mehr oder weniger, wie machen wir das Schweizer so gern, so ein bisschen kompromissmäßig, hä? Einfach ein bisschen halt weg von hier, aber damit ich nicht so viele negative Auswirkungen da habe. Das ist auch weise. Ratschläge von Weisen zielen immer auf das perfekte Ende, das bestmögliche Resultat. Niemand von uns würde jemandem, der wirklich nach Rat sucht, einen mittelmäßigen Rat geben wollen, oder? Oder einen schlechten Rat, oder einen Rat zu einem schlechten Resultat. Außer es kommt dann mir zugute, oder? Würden wir aber auch nicht tun, weil das wäre dann wieder nicht rechtens und gegen den Willen Gottes, oder? Was ist denn, wie sieht es denn aus mit der Moralität des Bestmöglichen? Ist das gut für einen oder böse oder schlecht für andere? Bestmöglich heißt doch immer das Beste, das absolut Gute. Davon haben wir heute auch gesungen. Kein Weiser wird jemanden zu einem moralisch schlechten oder gar bösen Ende raten. Weil dann wäre es auch nicht Weisheit. Weisheit zielt auf das Bestmögliche. Weisheit führt immer zum Guten. Weisheit ist also die Fähigkeit, in jeder Situation das bestmögliche Ende anzustreben. Und dies mit dem Wissen, Können, Erfahrung, Erkenntnis der Zusammenhänge und natürlich auch Sachen, die man nicht so direkt packen kann, Intuition und Instinkt. Weisheit ist verwirklichtes Wissen, sagt die Stoa. Stoa, das ist ja so eine philosophische Richtung im alten Griechenland, gell? Und Paulus war da so richtig, der war so ganz nahe bei den Stoikern. Davor fühlt er sich hingezogen. Weisheit ist verwirklichtes Wissen. Also Wissen allein, um des Wissens selber, das nützt gar nichts eigentlich. Wenn man es aber anwenden kann zum Guten, dann handelt man weise. Und wenn das stimmt, dann wäre Weisheit, ohne die Macht auch etwas zu tun, diese Weisheit in die Tat umzusetzen, nur eine Ansammlung von Ideen. Ich erinnere mich noch gut, als ich jung war, da habe ich so Monatsmagazine abonniert gehabt, Spektrum der Wissenschaft heißt das eine, und das ist immer so hochwissenschaftlich, also ich habe kaum etwas gecheckt, aber es war super darin zu lesen und zu schauen, was jetzt die Wissenschaft da wieder Neues herausgefunden hat, in der Astronomie, in der Physik, in der Mathematik, egal wo, und ich kann mich heute an gar nichts mehr erinnern. Eben, ich habe es nicht gecheckt, aber es war interessant. Aber es ist nur eine Ansammlung von Ideen, Wissenschaft auch. Wenn man da etwas Neues also herausfindet und das führt dann aber zu nichts, ist es nur eine Idee, eine Theorie, ja, gut zu wissen, hä? Gut zu wissen, aber ja, ohne Anwendung. Und Macht, also eben, so Weisheit, also Wissen oder Weisheit ohne die Macht, dies auch in die Tat umzusetzen zu können, nur eine Ansammlung von Ideen. Was ist dann aber Macht, etwas zu tun, aber ohne Weisheit? Was wird dann aus dieser Macht? Was haben wir gesagt? Weisheit führt immer zum Bestmöglichen, zum Guten, oder? Und wenn jetzt also jemand Macht hat, es das zu ändern, aber ohne Weisheit, wohin führt das dann? Ins Chaos. Ja, gelinde gesagt, hä? Ja. Oder eben halt zu einem bösen Ende. Oder zu einem Missbrauch, kann man auch so sagen. Hä? Und wenn wir nun von der Weisheit Gottes reden, weil wir reden ja, ich meine, in dieser Predigtserie geht es ja nicht nur um die Weisheit oder die Güte, oder, hä? Sondern es geht um die Weisheit Gottes, um die Eigenschaften Gottes. Also, wenn wir nun von der Weisheit Gottes reden, was denken wir darüber? Wir haben doch schon gehört, dass Gott souverän ist. Also er trifft seine Entscheidungen auf seiner eigenen Basis. Wir haben es vorhin wieder gehört, Kurt hat das gelesen. Wer hat Gott schon jemals Rat geben müssen? Oder? Und Gott ist allmächtig, darüber haben wir auch schon gesprochen. Wäre Gott aber nur das, also souverän und allmächtig, hätten wir es mit einem Gott zu tun, der nicht die Weisheit besäße, seine Macht und seine Souveränität zum Guten einzusetzen. Und was haben wir dann? Ja, eben, das wollen wir eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Aber Gottes Entscheidungen sind eben immer perfekt. Also wenn das stimmt, was wir von Anfang an immer wieder gesagt haben, dass in Gott alle Eigenschaften zu 100% vorhanden sind, und alle immer gleichzeitig wirken, dann kann es nicht sein, dass Gott gut ist, aber nicht weise. Oder? Gottes Entscheidungen sind immer perfekt. Gott hat immer das Beste und das höchste Ende im Sinn. Gott ist Weisheit. Hiob 9,4. Gott ist weise und mächtig, wird da gesagt. Oder dann später, drei Kapitel später, im 12. Bei Gott ist Weisheit und Gewalt, sein ist Rat und Verstand. Die zwei gehen Hand in Hand. Weisheit und Gewalt, Weisheit und Macht. Weisheit, den besten Plan, das beste Ziel zu wissen. Und Macht, es aber auch erreichen zu können. Wir haben auch viele Pläne, die vielleicht gut sind, jetzt vorwiegend dann von uns selber, aber auch für die Familie oder für die Kinder oder für Leute, die uns am Herzen liegen, hätten wir auch gute Pläne. Aber wir haben nicht die Macht, sie auch immer umzusetzen. Irgendwann muss man die Kinder gehen lassen. Das tut dann weh. Jesaja 11,2: Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Über wen wird hier erzählt? Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Ja, über Christus, der Messias. Der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes und der Stärke. Jesaja 55,9. Sondern so, das kennen wir, das kennen wir auch sehr gut, gell? Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wenn wir uns sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Sokrates war weise, was ist dann Gott? Noch viel höher. Selbst die Weisesten unter den Weisen, die jemals auf dieser Erde gewandelt sind, ist Gott noch viel weiter darüber, weil über seine Allmacht haben wir schon geredet. Und jetzt schauen wir seine Weisheit an. Und wenn die natürlich auch noch viel höher ist als die von einem Menschen, dann ist das einfach viel, viel höher. Römer 11,33, wir haben es vorhin gehört, ich darf noch mal lesen. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Wir können nicht alles nachvollziehen, was Gott tut oder was er denkt oder was er entscheidet. Das können wir manchmal bei Philosophen, oder? Dann sehen wir mal im Fernsehen vielleicht wieder mal den Richard Precht oder so, gell? Mit seiner Weisheit. Und denken, oh, der ist ja auch schon weise und noch so jung. Aber Gott ist das anders. Wir können das gar nicht nachvollziehen. Weil wir ja auch nicht alles sehen, was er sieht. Wir kommen später noch darauf. Gott alleine ist weise. Er alleine kann alles zum guten Ende führen. Römer 16,27. Dem Gott, der allein weise ist. Wenn wir sagen, dass Gott Weisheit ist, dann sagen wir, dass Gott immer nach dem höchsten und nach dem besten Ende strebt, oder? Dem Bestmöglichen. Und dieses Bestmögliche, dieses Höchste ist immer was? Für was tut er alles? Was ist das Ziel seiner Weisheit? Aha, danke, Roli. Ja. Also uns kommt dann spontan manchmal zuerst in den Sinn, ja, damit es uns gut geht, oder? Er tut es uns zum Besten. Ja, das kommt auch. Das kommt auch, weil er ja auch die Liebe ist und er liebt uns. Aber alle Weisheit und alles, was er tut, das Höchste, das Bestmögliche ist seine Ehre. Ihr könnt auch sagen, seine Herrlichkeit. Wir haben das ganz am Anfang angeschaut, gell, wo wir noch über die Schöpfung geredet haben, auch noch. Zu was hat er die Erde geschaffen? Und im ersten Gedanken kommt er immer, ja, damit wir einen Ort haben zum Leben. Nein, er hat es zu seiner Verherrlichung geschaffen, damit alles ihn anbete. Darum heißt es ja auch so schön, Gott ist ein eifersüchtiger Gott, oder? Er will, dass er alleine geehrt und verherrlicht wird. Gut, eben dieses Beste, dieses Höchste ist immer die Ehre Gottes und das Beste für seine Kinder, die zu ihm gehören. Diese zwei Dinge. Römer 11,36, das haben wir in dieser Reihe auch schon gelesen, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen, steht da. Denn von ihm und durch ihn, zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre. Gott ist leidenschaftlich, wenn es um seine Ehre geht und um seinen Namen in der Welt. Römer 16,27, Dem Gott, der alleine weise ist, sei Ehre durch Christ, Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Und hier tönt etwas an, nämlich die Ehre, die Weisheit, die vor 2000 Jahren, die in diesen Geschehnissen liegt, die vor 2000 Jahre her sind in Jerusalem. Wir reden nachher auch noch darüber. Und in dem Sinne sind auch deine weisesten Entscheidungen jene, und das haben wir am Anfang jetzt schon gehört, die Gott ehren, also seinem Willen tun und zeigen, dass er es würdig ist, ihm zu folgen und das zu tun, was er gesagt hat. Und was ehrt Gott am meisten? Das müssen wir uns überlegen. Das müssen wir uns überlegen in unseren Entscheidungen, in unserem Leben. Vielleicht ist es nicht ganz so wichtig, ob man jetzt einen Mercedes kauft oder einen, weiß nicht, einen Fiat. Aber in andere Entscheidungen vielleicht schon. Und diese Frage, was ehrt Gott am meisten, das ist immer und seit jeher grundlegend bei den Entscheidungen im Leben eines Christen. Also wenn Paulus uns in seinen Briefen eine Anweisung gibt, wie wir unser Leben gestalten sollen, dann zielt es auch immer auf die Ehre Gottes ab. Müsst ihr mal ein bisschen unter dem Gesichtspunkt nachforschen. Lohnt sich. Aber wie manifestiert sich jetzt Gottes Weisheit im Leben, in dieser Welt, bei uns? Wie wird sie sichtbar? Wir können hier mal auf drei Sichtbarkeiten eingehen. Und die erste Sichtbarkeit ist in der Schöpfung. Zum Ersten wird Gottes Weisheit in der Schöpfung sichtbar. Erinnert euch mal an die unglaublichsten Dinge im ganzen Universum, die ihr kennt, die ihr schon mal gelesen habt oder schon mal gehört habt. Das ist Gottes Weisheit. Es muss genau so funktionieren. Die physikalischen Gesetze müssen genau so funktionieren, wie sie es tun, damit alles läuft. Gott schuf diese Welt und den Kosmos mit dem besten Ende von allem im Sinn. Den höchsten Sinn, wie wir gesagt haben, zu seiner Ehre. Damit er verherrlicht wird, damit wir alle sehen, wie groß er ist und wie mächtig und wie weise. Ja, wie war es denn dazu mal? Wir können das nachlesen da. Und er sah, dass es gut war. Das steht dann jeden Tag, wo er etwas Neues geschaffen hat. All die Wunder in der Natur zu seiner Ehre und zu unserem Besten. Weil er das so weise entschieden hat, wie die Äpfel aussehen müssen, haben wir Lust, da reinzubeißen. War nicht immer gut, gell? Wir wissen das. Aber heute können wir Äpfel im Supermarkt kaufen oder vom Baum holen und ist fein zum Essen und es tut uns gut. Es hat Vitamine drin und alles. Gottes Weisheit. Psalm 19,2. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Johannes Calvin sagte mal, das ist ein wunderschöner Ausspruch, also ich mag ja nicht alles, was er gesagt hat, aber das ist wirklich schön. Sagte mal, dass das Universum die Bühne sei, auf der die Ehre Gottes immer zu sehen sei. Also wie ein Schauspiel. Die Schöpfung ist die Bühne, auf der die Ehre Gottes immer zu sehen ist, quasi Hauptperson. Oder? Das ist ein schönes Bild. Römer 1,20. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, dem unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Oh, wie geht das schon wieder? Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Für was? Um ihn nicht erkennen zu können. Also sage ich es nicht, das sagte Paulus. Aber es ist so. Da kommt doch dann immer die Frage auf, ja, wie ist das mit denen, die noch nie von Jesus Christus gehört haben, oder? Die können ja gar nicht wissen, wie sie errettet werden. Aber sie haben die Natur um sich herum. Sie können Gott erkennen. In der Schöpfung wird seine Größe und seine Ehre für alle sichtbar. Und Gott erschuf das Universum nicht mit einem chaotischen Big Bang, sondern in 6 Tagen in perfekter Ordnung und Gestaltung. Er schuf durch seine Allmacht, Souveränität und Weisheit. Es werde Licht und es ward Licht. die Welt und alles Leben aus dem Nichts heraus geschaffen. Nochmals, denk mal an die Wunder in der Schöpfung. Den perfekten Abstand von Erde, Sonne, der ein bisschen variiert, oder? Das hat auch seinen Sinn. Also ein bisschen, das sind dann schon Millionen Kilometer. Für uns sind das viel, aber für diesen Abstand Sonne, Erde ist das wenig. Also ein bisschen variiert das immer, wie die Erde dann um diese Sonne herum sich dreht und wendet. Und wir haben hier Jahreszeiten, Tag und Nacht durch die Erdrotation, genau im richtigen Verhältnis, dass auch alle Lebewesen mal schlafen können und sich erholen. Die spezifische Zusammensetzung der Luft. Was wir ausatmen, brauchen Pflanzen zum Atmen und umgekehrt. Die dichte Anomalie des Wassers. Oh, kennt ihr die? Die dichte Anomalie des Wassers. Muss ich ein bisschen ausführen. Also das hat mich zum Beispiel ganz, ganz stark daran erinnert, dass diese Schöpfung eigentlich geschaffen wurde. Müsst ihr euch mal vorstellen, oder? Normalerweise in Flüssigkeiten, sei das Wasser oder Benzin, gefrieren, dann nimmt die Dichte ab. Das heißt, pro Liter Volumen wird es leichter. Oder wir wissen das. Eis dehnt sich aus, oder? Und sprengt ja dann Gestein und sogar Metall und so. Hä? Das heißt, es wird pro Volumen, also pro spezifische Menge, also sagen wir jetzt mal einen Liter, oder? Wird es leichter. Das ist die Dichte. Gramm pro Kubikzentimeter. Okay. Das bedeutet aber auch, dass diese Dinge, die eine kleinere Dichte haben, auf der Wasseroberfläche schwimmen. Also wenn das Wasser flüssig ist, hat es ungefähr die Dichte 1. Das wissen wir auch vom Backen und vom Kochen. Ein Kilo Wasser ist ein Liter und umgekehrt. Ungefähr so. Beim Öl geht das nicht, weil dort ist ein Liter Öl etwa 800 Gramm schwer. Okay? Kleinere Dichte schwimmt nachher auf dem Wasser. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn das ja so wäre immer, dann, wenn das Wasser gefriert, was passiert dann? Im See mit den Fischen? Da gibt es. Wie?
Wenn sie immer gleich wären, dann würden die sterben.
Ja, richtig, ja. Genau. Oder wenn es dann immer gleich wäre oder vielleicht sogar schwerer, dann würde es der See von unten her gefrieren und alle Fische würden verenden. Aber jetzt gibt es die sogenannte dichte Anomalie. Das heißt, das Wasser hat die höchste Dichte bei 4 Grad. Das heißt, dann ist es am schwersten pro Liter. Und das ist auch der Zustand, wo das Wasser einnehmen will, wenn es ganz fest gepresst wird. Also wenn so eben im See unter Wasser, gell, wenn der Druck zunimmt in unseren Ohren, wenn wir tauchen, da unten wird es am schwersten, also diesen Zustand will das Wasser einnehmen. Und das Eis wird dann leichter und fängt dann an zu schwimmen. Es gefriert zuerst oben, oder? Und geht dann bis zu einer gewissen Tiefe. Aber unten hat es dann immer noch genug Wasser, dass die Fische über den Winter überleben können. Und nachher, wenn das Wasser wieder kälter wird, eben nimmt die Dichte wieder ab. Das ist so wie ein kleiner Peak bei 4 Grad, bei der Dichte des Wassers. Das muss so sein, sonst würde das nicht funktionieren für die Fische im Winter. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel Theorie und ein bisschen viel, man muss sich das gut vorstellen können. Aber in der Physik ist das wirklich die Ausnahme. Es gibt keine andere Flüssigkeit, bei der das so ist. Gut, also eben, das ist für mich zum Beispiel so ein Hinweis. Es muss so sein, damit die Fische überleben. Es ist also designed. Da muss jemand sein, der das gemacht hat. Das kann nicht so per Zufall entstehen, damit irgendwelche Fische da überleben können. Okay. Und es gibt da so unendlich mehr. Schaut im Nachthimmel schaut mal in den Nachthimmel. Hier sehen wir nicht so gut wegen dem vielen Licht, aber wenn ihr mal an einem Ort seid, wo es nicht so viel Licht hat, schaut euch die Sterne an. Ist ja wunderschön auch, oder? Und das alles zur Ehre Gottes und zum Besten für uns, damit wir hier auf dieser Erde, die er geschaffen hat, leben können. Zum Zweiten wird Gottes Weisheit in seiner Vorsehung sichtbar. Nicht Vorhersehung, sondern Vorsehung. Also seinen Plänen. Mit seiner Ehre, seiner Herrlichkeit, das Ziel richtet Gott die menschlichen Umstände so ein, dass dieses höchste Ziel erreicht wird. Also der ganze Lauf der Geschichte der Welt, mal im Großen gesehen, zielt auf dies ab, dass er verherrlicht wird. Ja, ich weiß, da kommen dann die Fragen, ja, was ist mit den Kriegen und mit den Seuchen und so. Da müsste man mal dann tiefer reinschauen. Aber das große Ziel ist die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen, im Leben eines jeden Menschen. Gott hat souverän entschieden, wo du geboren wirst oder geboren bist, geboren bist, wer deine Eltern sind, mit wem, dass du aufwächst, wer deine Lehrer sein werden oder waren, mit wem du oder bei wem du in die Lehre gegangen bist oder ins Studium, bei welchem Professor, dass du gelehrt hast. Das sind die Umstände in deinem Leben. Oder aber auch die Schwierigkeiten und das Leid, das dir trifft in deinem Leben. Wenn du wichtige Entscheidungen zu treffen hast, überall dort wird Gott durch die Umstände, um sein höchstes Ziel in uns zu erreichen, dass er verherrlicht wird und dass wir ihn verherrlichen. Denk an die Rede des Paulus auf dem Areopag in Athen. Da sprach er doch zu den Ältesten, also Apostelgeschichte 17, 26. Und er hat, also Gott, und er hat aus einem Menschen das ganze menschliche Geschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden von uns. Und nicht nur die, die an ihn glauben. Wir haben doch gesehen, Gott ist Geist, oder? Er ist immer überall. Er ist auch bei den Menschen, die nicht an ihn glauben. Oder bei den bösen Menschen. Gerade auch Probleme, Leid, Krankheiten und anderes Übel nutzt Gott in seiner Weisheit, um uns näher zu sich zu ziehen und uns seinem Sohn Jesus Christus ähnlicher zu machen, damit er verherrlicht wird. Denkt an Josef, was er alles durchmachen musste. Verkauft in die Sklaverei, dann hat er sich da heraufgearbeitet, wurde verraten, ins Gefängnis geworfen, hat sich da wieder hochgearbeitet und irgendwann war er der zweite Mann im Staat und konnte dann dafür sorgen, dass seine Familie überlebt hat. Gell? Wir kennen die Geschichte. Und was sagt da dann Josef seinen Brüdern? In Genesis 50, 20. Ihr gedachtet, das Böse mit mir zu machen, sagte seinen Brüdern, oder? Aber Gott gedachte es, gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, also was jetzt getan werden muss, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Hätte Gott das nicht zum Guten machen wollen, hätte es kein Volk Israel gegeben und da hätten wir vielleicht eine andere Bibel oder so. Aber dann wären die ganzen Geschichten nicht da und wir würden Gott nicht so erkennen können, wie wir es jetzt können, durch seine Schrift. Zu seiner Ehre, er hat aus den vielen Dingen, die auch böse geschehen sind in diesem Volk, hat er sich verherrlicht zu seiner Ehre und hat es zum Guten gewendet. Und er ist immer noch dran. Und schaut euch das Kreuz Christi an. Wurde er nicht gekreuzigt gemäß dem perfekten Heilsplan Gottes und seiner Vorsehung? Wir können nicht sagen, ja, die Römer oder die Juden waren schuld. Das war der Plan Gottes. Das vergessen wir manchmal immer, wenn wir darüber trauern oder vielleicht auch wütend werden manchmal, dass Jesus gekreuzigt werden musste. Das war der Plan Gottes. Herr, wenn es dir möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe. War das nicht das größte Übel in der ganzen Weltheitsgeschichte oder Weltgeschichte, wo die zweite Person Gottes zu Unrecht getötet wurde, wo sich die ganze Welt gegen ihn verschwor und ihn verriet und ans Holz nagelte, obwohl keine Sünde bei ihm war? Und das war tiefste Sünde und dunkelstes Böse. Und der Plan Gottes zur Rettung der Menschen, zu seiner Ehre und Herrlichkeit. Dieses dunkle Kapitel ist unsere Errettung. Wir kommen nachher gleich noch darauf. Wie heißt es doch so schön im Römer 8, 28, den Vers kennen wir auch immer auswendig, gell? Alle Dinge dienen denen zum Besten. Ja? Gott bringt alle Dinge zusammen, um es zum guten Ende zu führen für den Menschen. Zum dritten, eben in der Erlösung. Und hier wird Gottes Weisheit am sichtbarsten, in der Erlösung. Nicht nur in der Vorsehung dazu, das haben wir jetzt gesagt, sondern auch in der Macht des Kreuzes, dieser Plan. Also dieser verrückte Plan eigentlich, wenn du das ein bisschen von außerhalb anschauen möchtest. Dieser verrückte Plan, Sünder retten zu wollen. Diesen brillanten, erstaunlichen Plan konnte nur Gott sich selbst ausdenken. Würde man uns jetzt alle in einen Raum einsperren und uns den Befehl geben, wir sollten einen Plan uns ausdenken, die Sünder retten zu wollen von der ganzen Welt. Wir würden nicht, wahrscheinlich nicht auf diesen Plan kommen, auf den Gott gekommen ist. Den Plan, wie die sündhaften Menschen durch das Opfer des Sohnes des lebendigen Gottes, geboren von einer Jungfrau, zu eben diesem Gott kommen können. Er, der gegen kein Gesetz Gottes verstoßen hat und trotzdem geopfert wurde, der bis ins Detail treu dem Willen Gottes folgte, sein Leben lang, und trotzdem getötet wurde, wurde gefangen, zu Tode verurteilt, gekreuzigt und begraben, an meiner, an unserer, an deiner Stelle. Wofür? Damit, ja, wir alle gerettet werden, aber auch eben, wofür? Zur Ehre Gottes. Dieser Plan funktioniert. Die wir immer und immer wieder gegen Gott sündigen und sein Gesetz nicht halten, wir, die wir eigentlich schon lange das Todesurteil hätten empfangen müssen, an unserer Stelle starb der perfekte Sohn am Kreuz. Wer kommt schon auf so einen Plan? Seht ihr nicht das Erstaunliche an dem? Und was sagte dann Paulus dann später über diesen Plan? Wir kommen auch noch dazu. An unserer Stelle starb der perfekte Sohn als Fluch am Kreuz, wie wir das auch lesen, damit wir leben können, damit unsere Schuld, unsere Sünde auf ihm lassen und wir so unschuldig und tadellos vor Gott treten können. Und dann bedeutet das ewiges Leben. Schuldig können wir nicht vor Gott treten. Schuldig kann uns Gott nicht am Leben lassen. Doch nicht nur das, denn inmitten dieser scheinbaren Niederlage, als dieser Sohn Gottes gestorben ist an diesem, ja man muss sagen, verfluchten Holz und tot im Grab lag, errang dieser Sohn den letzten Sieg, als er vom Vater auferweckt wurde und als Lebender unter den Jüngern wandelte. Also ein Versprechen an uns. Wenn ihr das jemandem erzählt, einfach so, der hat zuerst tausende von Fragen und denkt, was ist das für ein komischer Plan? Das geht doch nicht auf. Aber es geht eben auf, wenn wir eben wissen, wie Gott ist und um was es ihm geht. Was ist das für eine Weisheit hier? Können wir das begreifen? 1. Korinther, Kapitel 1, 27 bis 31. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, also die Weisen unter den Menschen, oder? Zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, in unseren Augen, oder? Wir sehen so viele Menschen, die etwas sind, oder? Oder irgendwelche Gebäude oder Reiche von Menschen, die etwas sind oder gewesen sind, denken, boah, hey, dass er damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Ja, er ist eifersüchtig. Hä? Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Gott alle Ehre. Das ist Gottes Weisheit. Zu seiner Ehre. So einen verrückten Plan. Der Torheit ist denen, die nicht glauben, oder? Aber die Errettung für die, die glauben. So ein unbegreiflicher Plan, der allen offen steht. Damit alle leben können. Das ist die Macht des Kreuzes. Das ist die Weisheit Gottes. Ich habe jetzt vieles erzählt hier über die Weisheit Gottes, aber wir können zumindest mitnehmen, dass alles, was in unserem Leben passiert, Gutes wie Schlechtes, ganz Gutes oder extrem Schlechtes, Gott in seiner Vorsehung gebraucht, um uns zu heiligen, zu sich zu ziehen und seinem Erlösungsplan zu unterstellen, damit wir erlöst werden. Wenn wir zumindest das im Alltag behalten können, in den Situationen, in die wir kommen, haben wir schon viel gewonnen. Da gewinnen wir Vertrauen in Gottes Macht, Gottes Güte und das, was er mit uns machen will. Und wenn wir unsere Entscheidungen immer in dem Sinne treffen, wie wir es am Anfang schon, wie es schon gesagt wurde von euch, ja, dass Gott damit ja geehrt wird, dass sein Wille getan wird, treffen wir weise Entscheidungen für unser Leben. Wenn wir zuerst an die Ehre Gottes denken, wird das uns zugute kommen. Es sind nämlich genau diese Entscheidungen, die auch das Beste für mich und für dich sind. Weisheit sucht halt immer nur das Beste. Amen.